Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ersten offiziellen Johannes Thiemann und Andreas Obst Fan Podcasts. Ole, keine Ahnung, was soll man sagen? Ich glaube, du hast es gewusst.
Ich habe es gewusst. Also ich habe zumindest ein paar Taler draufgesetzt und ja. Gestern auch noch mit einem Kumpel, der sich hoffentlich nicht ganz so viel Zeit lassen wird wie ein gewisser Max M. Punkt, um eine schöne Flasche Wein gewettet. Und ne, er meinte, keine Chance. Und ich dachte, vielleicht schon eine Chance, könnte schon. Ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Wie das Spiel dann gelaufen ist, das war dann irgendwie nochmal krass. Also ich war mir nicht sicher, ob man mit so einem Tempo-Basketball gegen die USA gewinnen kann, die das ja doch durchaus ganz gut beherrschen. Aber wie du schon gesagt hast, was soll man da groß zu sagen? Das war ziemlich geil. Ich bin immer noch, ich bin am Straucheln, muss ich gestehen. Also so grundsätzlich von meinen Gedanken her.
Geht mir ähnlich. Das Wort geil ist ja, glaube ich, auch in der Übertragung von Magenta ziemlich oft gefallen. Also sowohl von Spieler als auch von Kommentatoren, Reporter, Expertenseite. Es war auch einfach geil. Also übrigens ganz kurz vielleicht noch, bevor wir weiter zum Spiel gehen, nicht so lange brauchen wie, bedeutet ja, dass die Wette mittlerweile eingelöst sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgelöst hatten. Wollte ich nur ganz
im
kurz.
Im Podcast nicht, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, nur geäxt. Ja. Man kann ja nicht mehr twittern sagen, aber
ne? Stimmt. Geäxt, genau. Also auf jeden Fall.
Ne, den Wein übrigens nicht, das wäre auch ein bisschen übertrieben gewesen. Das mache ich später, wenn wir fertig sind.
Dafür das Fax, ne? Schön angesetzt einmal. Könnte man jetzt machen.
Weggeschlabbert. Könnte man jetzt machen. Ja, ich hätte es, wenn ich es im Kühlschrank hätte, dann ja.
Ja, ich fand es ganz geil, weil also so dieses, dass man Shootout gegen die USA gewinnt, war jetzt grundsätzlich mal nicht so vorherzusehen, aber ich fand es ganz geil, wie ich glaube, Andi Obst auch nach dem Spiel gesagt hat, so ja, man wollte jetzt ja auch nicht groß ins Taktieren gehen, von wegen, ja, die Amerikaner spielen gern schnell und so und dann schauen wir, dass wir möglichst langsam spielen, sondern wir spielen so unseren Basketball und dann schauen wir halt mal, was passiert. Und am Ende ist ziemlich viel Gutes passiert irgendwie von Anfang an eigentlich. Also sie waren ja wirklich, war ja auch viel spekuliert worden vorher, Per Günther hat ja auch gesagt, also er glaubt, diesmal sind sie besser im Spiel, war ja auch so das Ding, okay, endlich mal wieder nicht Favorit. Und sie waren von Anfang an drin und wenn überhaupt, waren sie mal vielleicht phasenweise kurz raus, wobei sie auch selbst das in Grenzen hielt, fand ich.
Ja, absolut. Also ich meine, so richtig, dass man das Gefühl hatte, jetzt kommen halt schon die Amis, war, finde ich, so in der ersten Phase, wo Halliburton dann reinkam, wenig überraschend. Also ich bin auch, muss ich dazu sagen, sehr, sehr dankbar den Kollegen Kerr und Spoelstra und wen vergesse ich gerade? Wer saß da noch?
Lou.
Lou, genau. Die jetzt ja nicht die schlechtesten Coaches der Welt sind, dass die ein ganzes Turnier dafür gebraucht haben, um zu realisieren, dass Tyrese Halliburton ein besserer Playmaker für dieses Team ist als Jalen Brunson. Ich bin froh, dass es ihnen halt auch während diesem Spiel immer noch nicht so richtig ganz aufgefallen ist. Aber also da gab es halt so in der ersten Phase, wo halt die US-Bank reinkam, da hatte man das Gefühl, okay, eigentlich ist Deutschland perfekt gestartet und jetzt führt man trotzdem nicht oder nur mit 2 Punkten oder so. Scheiße, genau. Jetzt hast du eigentlich perfekt gespielt, aber es reicht nicht, da kann man sich ja auch so ein bisschen von demoralisieren lassen. Und so kam das immer mal wieder und ich finde dann so zu Beginn des vierten Viertels hat man dann gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie, ist man nicht mehr so weit davon entfernt, es tatsächlich zu schaffen. Und das ist einem auch bewusst. Davor hatte ich das Gefühl, die waren dann, also gerade so im dritten Viertel, das war ja unglaublich, wie sie da gespielt haben.
Das war
da
waren sie ja, glaube ich, Griechenland-Vibes, ne?
Letztes Jahr. Ja, genau. Halt auch inklusive der überragenden Leistung von Andi Obst. Aber da hatte man das Gefühl, okay, das ist jetzt Rauschzustand. Und dann war diese Viertelpause und dann hat man wahrscheinlich dran geglaubt und hat auch gemerkt, okay, wenn wir es jetzt noch zu Ende bringen. Und dann war, finde ich, so ein Bruch drin. Also für eine kurze Zeit. Dann waren sie halt so ein bisschen statischer, bisschen Uhr runterlaufen lassen und ein bisschen zu lange dafür gebraucht, um Mismatches zu suchen. Und dann war ja auch der Vorsprung echt schnell wieder weg. Also da waren es ja schnell nur noch irgendwie 3 Punkte. Und da, ab da wurde halt gezittert. Aber es hat ja gereicht, ne? das ist die Hauptsache. Und ich find's auch geil, wenn man so sagt, ja, wir haben einfach unseren Basketball gespielt. Ja, aber so auf 100.000%. Ja, ne? So. Weil wenn sie diesen Basketball gegen Lettland gespielt haben, hätten sie das Spiel gegen Lettland mit 50 Punkten Unterschied gewonnen. Aber es ist halt auch Styles make fights und ich finde, man hat schon gesehen, dass sie irgendwie auch angestachelt waren natürlich von dieser Herausforderung und aber einfach den USA auch von Beginn an auf Augenhöhe begegnet sind mit dem Anspruch, nee, wir wollen aber euch auch schlagen und wir trauen uns das auch zu. Also unfassbar, einfach nur unfassbar geil.
Ja, also wie gesagt, aber diese Aussage, die spiegelt es für mich einfach so wider, weil man geht eben nicht so mit USA, sondern weißt du, nee, also wir sind ein gutes Basketballteam, wir wissen genau, was wir machen. Und das ist ja auch der Punkt, wo die auch in der Übertragung ein paar Mal gesagt haben, wir auch schon im Laufe der WM gesagt. Also es ist halt ein Team, bei dem jeder weiß, was er wann, wie, wo zu tun hat. Und so sah das dann halt aus. Und natürlich haben die Amerikaner immer noch so mehr Talent am Ende. Aber es ist halt ein Team, das sich im Sommer zum ersten Mal wirklich getroffen hat und dann sich halt auf dieses Turnier vorbereiten musste. Und kein Team, das über die Jahre gewachsen ist, das schon mit ein paar Ausnahmen ein großes Turnier zusammengespielt hat. Und das hat man, fand ich, dann schon irgendwie gesehen. Oder dann auch dieses Selbstverständnis, könnte ich mir vorstellen, kommt daher. Ja, und diese Phase am Ende, ich finde es echt immer wieder interessant, dass halt, das ist ja eigentlich so ein Klassiker, dass dieser Bruch dann kommt, wenn du als ja so leichter Außenseiter dann irgendwie dich so ein bisschen rausspielst, auf einmal stehst du, oh krass, okay, wir können es wirklich packen, und dann, genau dann weichst du davon ab. Also es wäre mal wirklich interessant, ich weiß gar nicht, inwieweit man das als Spieler dann realisiert oder inwieweit das dann irgendwie wie so eine Art Automatismus ist, boah, wir sollten jetzt nicht überdrehen, wie du auch gesagt hast, wir müssen die Uhr runterlaufen lassen, wir müssen irgendwie schauen und dass du dann halt, ja, dass du dann automatisch dann eben von diesen Automatismen vielleicht wegkommst. Keine Ahnung, wäre mal wirklich interessant, weil es halt ja so oft passiert.
Ich kann dir dazu Insights geben aus Interviews, die ich geführt habe. Je nachdem, welchen Spieler du dazu interviewst, manche geben zu, dass man in dem Moment dann schon ans Nachdenken kommt und dass die Beine dann auch ein bisschen schwerer werden, beziehungsweise man halt irgendwie noch so ein paar zusätzliche Sachen im Kopf hat. Und manche sagen, nee, überhaupt nicht, das blende ich alles aus, ich bin einfach im Tunnel. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch, also dass beide recht haben. Ich glaube, es ist Typsache.
Wahrscheinlich,
ja. Es ist halt wahrscheinlich je nach Spieler ein bisschen unterschiedlich. Aber also wir müssen natürlich auch noch über Andy Obst und über Daniel Theiss und Co. reden, aber ja. Dennis Schröder, nach dem Spiel, was er davor hatte, jetzt diese Schlussphase und insgesamt halt dieses Spiel, das ist die geilste Reaktion, die man zeigen kann, finde ich. Und das Beste, also war jetzt nicht sein dominantestes Scoring-Game oder so, aber das war so ein klassischer Point Guard, ich kontrolliere das Spiel von ihm, was ich jetzt sehr sauber formuliert habe, aber was ich einfach nur unfassbar gut fand. Also er hat irgendwie im ganzen Spiel eigentlich nie irgendwas forciert, hat sich irgendwie in Ruhe seine Sachen, also seine eigenen Abschlüsse mal genommen, aber hat also nie irgendwie überdreht, hat in erster Linie andere in Szene gesetzt, hat auch, finde ich, und das war auch einer der Gründe, warum die Offense halt so geil aussah, hat halt Wagner und Obst ja auch playmaken lassen. Also ja. das war ja nicht so, dass einer dribbelt den Ball und die anderen machen irgendwie was und dann passt er irgendwie den Ball und dann muss jemand auch sofort abschließen oder so. Das war ja halt einfach eine Bewegung. Und er hat den Ball im richtigen Moment abgegeben, er hat ihn aber auch sich im richtigen Moment wieder zurückgeholt und hat halt in der Crunch-Time auch so ein paar Dinger dann noch getroffen, als halt sonst nichts ging, dann 1-gegen-1 Layups sich irgendwie durchgewurschtelt, wo man dachte, der wird abgeräumt, da ist jetzt Jackson oder auch Bridges mit den ekelhaft langen Armen und irgendjemand kommt dazwischen. Aber nein, und also er hat es einfach gemacht, unfassbar. Deswegen ist er jetzt auch wieder zurück in der Turnier-MVP-Konversation, nachdem ein Spiel echt nicht gut war. Aber das war einfach nur überragend und genau die Reaktion, auf die ich auch gehofft hatte nach dem echt unglücklichen Spiel vorher.
Ja, es hätte ja auch so sein können, so okay, ich muss erst mal zeigen, so war ist blöd gelaufen, ich hole mir jetzt erstmal meine Würfe, ich hole mir erstmal Sicherheit und baller drauf los, aber halt echt überhaupt nicht, echt komplett kontrolliert. Und dann gab es irgendwie diesen 9 einen
langen Null Turnover,
ja,
krass. In so einem Spiel, krass. Wo er halt eigentlich fast die ganze Zeit über das ganze Feld verteidigt wurde, wenn er den Ball hatte, ne? Also da war ja meistens dann jemand wie Bridges oder so halt eigentlich direkt an ihm dran, und da keinen Ballverlust zu haben, ist schon bemerkenswert.
Und die Amis waren ja auch, selbst wenn er jetzt quasi Franz oder Obst das Playmaking überlassen hat, waren die Amis ja trotzdem irgendwie schon drauf aus, dass er jetzt nicht zwingend wahnsinnig viel Platz hat oder irgendwie, wenn er den Ball dann nochmal zurückbekam oder wie auch immer. Und ich fand, es gab ja diesen einen langen Dreier, den er trifft, ich weiß nicht, ob es im vierten war, glaube ich, oder im dritten, ein ganz langer. Und danach hat er direkt nochmal einen, es müsste im dritten gewesen sein.
Es war so.
Er nimmt danach nochmal einen, so ein kleiner Heatcheck, der ist dann nicht gefallen. Und es war dann aber nicht so, es war nicht so die Initialzündung, dann jetzt zu ballern, sondern es war so,
nicht okay, gegen Lettland, dann nehme ich die nächsten 10 auch noch.
Es war so, okay, ich probiere es jetzt einmal, so, weil der fällt normalerweise auch nicht immer. So, vielleicht geht's ja weiter, ging nicht weiter, okay, dann wieder zurück zu, ich ziehe ein bisschen die Fäden ich ziehe die Fäden und überlasse auch mal den anderen. Und wenn es dann sein muss, wenn es vielleicht ein bisschen, wenn es hin und wieder ein bisschen stockt, dann kann ich wieder übernehmen, kann versuchen, in die Zone zu kommen. Er hat auch gar nicht so oft versucht, in die Zone zu kommen am Anfang, ne? Also gerade so, war er so ein bisschen so das Tänzchen und vielleicht mal den Stepback oder so oder den Ball dann nochmal abgegeben. Also es war so, Ja, es war sehr kontrolliert, stimmt. Also war richtig, richtig gutes Spiel. Hast du natürlich auch gebraucht jetzt. Also, sie haben ja wirklich, also jeder, der auf dem Feld stand, hat irgendwie seine Rolle gebracht. Bonga am Ende mit dem Block war auch sensationell, dieser Helpside-Block.
Ja. Da habe ich auch, hab ich auch geschrien.
Warst du dir, aber ich glaube, die Amis haben ja auch, okay, es ist halt, es sind so, ich glaube, sie haben sich ein bisschen gefühlt, könnte ich mir vorstellen, ohne dass sie jemals drüber gesprochen haben werden, aber wie die Griechen letztes Jahr. Also, ich habe es ja schon mal ganz kurz gesagt, aber es ist so dieses, da ist irgendwie ein Team, das so oder so viel richtig macht, dann kurz in so einer Rauschsituation ist und das Spiel dann halt irgendwie zu Ende spielt. Und da halt, da kommt dann halt irgendwie ein Bonga von der Bank, dann kommt ein Thiemann von der Bank, dann kommt dann, ne?
Thiemann auch endlich mal wieder einen Ellbogen kassiert. Das gehört einfach immer dazu, ne? Ja.
Aber auch so, zweites Viertel war ich den überragend. Also es war, ja. Also wie der halt immer am Brett arbeitet, wie er dann auch dieses Mismatch gegen Reese immer wieder genutzt hat. Gar nicht mal unbedingt, um selber zu punkten, sondern um halt den Ball in Bewegung zu bringen. Und dann kam am Ende irgendwie ein offener Dreierball rum.
Ich glaube, das war aber, glaube ich, dann im dritten Viertel, als er meinen Lieblings-Offensiv-Rebound aller Zeiten, glaube ich, geholt hat. Ne? Also wo eigentlich schon quasi mehr oder weniger da wegfliegt, aber irgendwie noch die Hand rankriegt und dann halt auch sofort den Putback hat. Das, unfassbare Aktion. Aber das sind auch so Sachen, die funktionieren dann in so einem Spiel. Also Theis war ja auch einfach automatisch so aus der Midrange, ne? Und hat einfach irgendwie jeden seiner Abschlüsse getroffen. Unfassbar.
Ja, nicht nur von da, auch von draußen teil. Also wo er dann einfach so ins Spiel kommt oder am Anfang hat offener Dreier, okay, Theis, bam, drin. Oder oben von der Birne, zack, drin. Und es war so, wie immer natürlich, ne? Aber war wirklich. Ja. Und dieser Franz war auch nicht schlecht.
Also die Quote ist am Ende irgendwie gar nicht so gut, aber ich finde, man hat das total gemerkt, wie er halt durch seinen Drive auch einfach immer Matchup-Probleme forciert hat bei den Amis. Also, obwohl die ja auch halt große Wings irgendwie haben, aber er ist halt dann irgendwie doch nochmal sogar noch ein bisschen größer, hat halt irgendwie so auch die richtige Physis gehabt, hat auch ein tolles Auge wieder bewiesen in einigen Szenen und halt immer wieder so ein bisschen den Dosenöffner gespielt. Mhm. Also entweder er oder Schröder oder halt auch Obst so mit der Penetration. Und ich finde, die haben das so gut, so methodisch dann irgendwie gesucht, wo sie attackieren konnten und haben immer wieder eine Schwachstelle gefunden. Ich meine, die Amerikaner haben ja auch so ein paar, aber sie haben das halt total clever ausgenutzt. Also wenn Reeves da war und halt geswitcht wurde, okay, dann hat man einen Weg gefunden, entweder Thiemann oder auch mal Wagner gegen ihn spielen zu lassen, aufposten zu lassen. Und das war ja dann nicht so, dass sie dann irgendwie jedes Mal abschließen mussten, aber das hat dann irgendwie so halt wieder eine Rotation angekurbelt und dann hast du halt woanders dann wieder einen freien Wurf gefunden. Das war einfach, die wussten halt einfach die ganze Zeit, was sie machen wollten. Und das fand ich halt einfach richtig beeindruckend, weil das also offensiv auch nochmal, finde ich, eine Qualität war, die wir jetzt in der Form noch nicht gesehen haben. Die haben auch schon andere sehr gute Offensivspiele gemacht auch. Also haben wir auch teilweise richtig, die hatten ja ein Spiel gegen Georgien war es ja, wo sie 20 Dreier getroffen haben. Da sah das natürlich auch dann hinten raus unglaublich aus. Aber hier gerade so auch, wenn man bedenkt, was für eine Qualität da auch auf der Gegenseite war, wie sauber irgendwie dieses Ball-Movement war, wie gut die Schützen gefunden wurden und dann natürlich auch, wie der Wurf dann im Zweifel gefallen ist, das war einfach nur, überragend. Man kann es aber nur wieder sagen. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am ich sortiere meine Gedanken.
wie die Amis wahrscheinlich auch, aber eher im Kollektiv halt überragend. Also das hat es ja irgendwie gemacht. Ich meine, du hast Theis angesprochen, der, ich hab den Boxscore gerade nicht im Kopf, ne? Aber der halt auch um die 20 gescored hat, Franz, Schröder, Obst. Also es war ja wirklich so, jeder war gefühlt so auf seinem Leistungsmaximum oder nahe seines Leistungsmaximums unterwegs, was die Offense anging. Und gleichzeitig halt dieses krasse Ding, du kassierst halt in der ersten Halbzeit 60 Punkte von den Amis, machst selber 59 und bist halt dran. Und ich meine, gerade in der ersten Halbzeit, also sowohl Bridges als auch Edwards, als auch Reeves, generell die Shooter, weiß nicht, wie viele Amis auch um die, Amis klingt immer so gemein, die Amerikaner oder Team USA auch.
Die Yankees, meinst du?
Um die 50% von draußen getroffen. Also sie waren ja wirklich komplett drin. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt überrollt hätten. Du hast ja auch angesprochen, wahnsinnig gut gestartet. Du denkst dir, okay, optimal. Und dann guckst du auf den Score und sind halt 3 Punkte Vorsprung. Und denkst, uncool. Halliburton eben hat eigentlich ähnlich wie Schröder sehr gut die Fäden gezogen. Ne?
Ja, Halliburton war diesmal im Abschluss nicht gut, aber so sein Playmaking auf jeden Fall. Und in dem Spiel, was sie verloren haben, hatte er am Ende einen Plus-Minus-Wert von plus 14.
Ja.
Jalen Brunson war minus 19. Also das ist bei Single Game auch immer blöd und Jalen Brunson war in der zweiten Halbzeit, also gerade im vierten Viertel ja teilweise auch gut, ne? Aber also das ist jetzt nicht so, dass er ihnen das Spiel verloren hat, aber ich finde schon, dass die Offense einfach immer flüssiger war, wenn Halliburton drauf war.
Es ist halt dieses Klugscheißen am Ende.
Muss ich dazu sagen, das habe ich schon das ganze Turnier über gemacht.
Wenn der eine Dreier von Edwards reinfällt, den er auch treffen kann, kurz vorher hat er einen getroffen, dann sieht es anders aus, geht es vielleicht in eine Verlängerung, gewinnen die USA, wie auch immer, und dann sagen wir, okay, Halliburton wäre vielleicht nett gewesen. Weil ich mir gerade dachte, ja, am Ende ist es eigentlich, so für mein Empfinden, du hast jemanden wie Halliburton als dein Starter sozusagen, dein ersten Point Guard, der alles orchestriert, der ordnet, der so ein bisschen für einen Fluss sorgt. Und Brunson wäre dann für mich jemand, in dem Kontext jetzt, klar, bei den Knicks ist es natürlich was anderes, aber in dem Kontext Team USA, wir spielen nicht so wahnsinnig viel zusammen, der dann eben wie im vierten Viertel reinkommt und dann halt durch sein Scoring, durch seine Creation für sich selbst, dann halt mal auch über eine Dürrephase hinweg helfen kann sozusagen. Ja. Das wäre so mein, aber wie gesagt, wenn die USA gewinnen, ist mein Empfinden scheißegal, hat alles gepasst. So, ne? Das ist halt, aber ja, jetzt kann man drüber diskutieren. Kerr und ich meine, mehr
Spo und Lou vielleicht doch überschätzt?
Die Frage sollten wir vielleicht stellen. Wobei, da sind wahrscheinlich auch mehr Basketball-Gehirnzellen irgendwie in einem Raum. Wie heißt der Mike Few noch, der vierte? Mark Few, genau. Ich möchte da nämlich niemanden aus, nur weil er College, also nur in Anführungszeichen, weil er College-Coach ist.
Der ist recht, keine Ahnung.
Ja, genau. Da sind auf jeden Fall sehr viele Basketball-Gehirnzellen versammelt, wenn die sich irgendwie besprechen, wie sie dieses Team denn aufstellen. Ja, und am Ende ist es, ja, ich denke schon, dass da einfach ein Team ist, das sich halt seit Jahren kennt und das halt auch einfach sehr viel Qualität hat mittlerweile, muss man einfach sagen. Also wir haben einfach in Deutschland sehr, sehr viele gute Basketballspieler. Und an dieser Stelle möchte ich es einmal kurz sagen, ich habe gerade noch ganz kurz größere Seiten gecheckt, ne?
Ja.
Online. Gescrollt.
Hast du für dich selbst einen Pressespiegel erstellt?
Ja, ist jetzt nicht keine große, fällt mir das Wort nicht ein, ich bin zu aufgeregt.
Ist okay. Bring einfach deinen Punkt.
Der Punkt ist, Deutschland steht im Finale einer Weltmeisterschaft im Basketball und es gibt halt irgendwo, nach weiß ich nicht wie lang Scoring, gibt es eine kleine beschissene Kachel. Deutschlands Basketballer spielen um Gold. Es gibt wichtigere Themen auf dieser Welt, definitiv. Also es waren auch Nachrichtenseiten, nicht nur Sportseiten, ne? Waren auch Nachrichtenseiten. Aber ich finde, es wird für so viel Scheiße werden, mal so hier oben, du kannst ja mal wenigstens kurz oben eine Eilmeldung einblenden. Du musst es nicht zum Aufmacher machen, aber kurz eine Eilmeldung. Und ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, es ist wirklich, wir hatten letztes Jahr diese EM, die ja also hier stattgefunden hat, die irgendwie, er hat gezeigt hat, wie sensationell dieser Sport halt eigentlich ist und was es halt für Emotionen auslöst, weil du halt auch eben dieses Hin und Her hast, weil du halt auch jetzt bei 0,5 Sekunden immer noch gedacht hast, könnte noch was passieren oder bei 4 Punkten Vorsprung und 10 Sekunden zu spielen. Und weil halt dieses Spiel halt einfach so sensationell war und wir kriegen es irgendwie nicht, also es wäre halt, also wir, und wir haben eben diese echt richtig gute Generation, die noch dazu halt als Team so zusammengewachsen ist, also so halt auch so viel ausstrahlt, wenn du sie halt siehst auf dem Court und auch daneben und es läuft halt am Rande ab. Und ich find's einfach schade. Also es ist klar, gegen Fußball kommt hier nicht viel an, aber ich denke mir mal, man könnte es ja, man muss da jetzt auch nicht irgendwie dann 10 Journalisten irgendwie erst nach Japan und dann auf die Philippinen schicken. Aber halt so dieses, ihm halt ein bisschen mehr Raum geben. Ich verstehe nicht, warum es nicht passiert. Also ist es wirklich so? Ist es wirklich so egal? Ist es wirklich so, ne? Also ja, wenn der Bundestag ein Heizungsgesetz beschließt, dann ist das wichtiger als ein Basketball-WM-Halbfinale. Hundertprozentig. Und dann muss das auch mehr diskutiert werden. Hundertprozentig. Aber wieso einfach ein bisschen? Ich verstehe nicht, dass es halt einfach. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was willst du mehr? Also vom Sportlichen her, vom sportlichen Aspekt.
Ja, ich finde, also selbst so, wenn man jetzt anderes Weltgeschehen quasi ausblendet und halt nur auf Sport schaut, dass wir halt ständig irgendwelche komischen Diskussionen darüber führen, warum es keinen. Warum irgendwie der Leistungsgedanke fehlt im Schulsport und alle möglichen Gründe immer gesucht werden, warum es im Fußball nicht mehr läuft und was auch immer. Da denke ich mir halt auch, haben wir gerade vielleicht eine Mannschaft, die in einer Sportart besser ist, als wir das jemals in der Geschichte hatten, die halt auch irgendwie echt coole Leute drin hat, irgendwie sympathische Geschichten schreibt und halt jetzt gerade unfassbar abgeliefert hat und letztes Jahr ja auch schon abgeliefert hat und da ja auch durchaus eine, ja genau, und halt auch so eine gewisse Aufmerksamkeit ja auf sich gezogen hat. Da wurden ja Spiele dann auch am Ende sogar im Fernsehen gezeigt und hatten, glaube ich, gute Quoten. Also das, was damals berichtet wurde, das war ja durchaus erfolgreich, dass das dann jetzt nicht mal bei einem Halbfinale gegen die USA versucht wurde, das hat mich schon auch überrascht. Ich meine, ich bin voll happy eigentlich mit der Übertragung bei Magenta. Voll. Ich finde die richtig gut. Absolut. Und ich habe auch in den letzten Tagen wirklich mit mehreren Leuten geredet und also die mir dann auch gesagt haben, ich mache dafür jetzt Zeit. Ich gucke das während der Arbeit oder mache halt auch früher Feierabend und gucke das dann halt online, auch wenn ich mich damit sonst nicht auskenne oder so. Den Schritt haben schon Leute gemacht, aber es ist natürlich was anderes. Und jetzt, also es gab ja vorhin den Bericht von der Zeitung mit den vier Buchstaben und den vielen Ausrufezeichen, dass wohl das ZDF das Finale dann mit deutscher Beteiligung wohl gerne zeigen würde. Ja, genau, die meine ich. Und da dachte ich mir aber auch, also cool, aber warum denn nicht schon ein Halbfinale gegen die USA? So, warum das nicht? Das ist auch eigentlich eine super Gelegenheit. Aber
ja.
Sind die USA, Entschuldigung. Ich meine, wir sind ja hier ein Podcast, der die Basketballer abfeiert. Den ganzen anderen Kram, das ich finde es auch irgendwie schade und ich weiß voll, was du meinst, aber irgendwie, keine Ahnung. Wer sich das halt nicht angeguckt hat, ist für mich auch irgendwie selber schuld, mir hat das unfassbaren Spaß gemacht über die letzten 2,5 Stunden. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen daran gealtert und habe das Gefühl, ich muss in die Eistonne, nicht nur, weil es 30 Grad sind, aber sucht sich halt irgendwie jeder aus, so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe mir schon die Frage gestellt, weil ich meine, wir haben gegen die USA gespielt. Also, was heißt nicht wir, sondern die Kollegen in Manila. Aber wir haben, aber das gegen die USA. Also, du schlägst quasi, wer hat vor ein paar Jahren noch gedacht, dass Deutschland im Basketball irgendwann mal, wenn die USA ein NBA-Team schickt, und ja, es waren nicht Curry, LeBron und Durant oder Booker oder wer auch immer, aber es war eine verdammt gute Mannschaft. Ich finde auch, man tut diesem Team USA, deswegen hatte ich auch echt Sympathien für dieses Team, weil ich finde, man tut ihm echt Unrecht, wenn man so tut, so. Nicht von jetzt Beobachterseite, die jetzt näher dran waren, aber halt auch wie die Reaktionen in den USA ausfielen, nachdem dieses Team nominiert wurde. Das war ein sehr, sehr gutes Team, oder ist ein sehr, sehr gutes Team. Also sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Und ja, das ist irgendwie, das ist eigentlich so ein, also sportintern für den deutschen Basketball so ein krasser Erfolg. Da darf Aufmerksamkeit auf sich ziehen, finde ich.
Ja, also haben sie sich auf jeden Fall mehr als verdient. Und also es werden schon auch mehr Leute mitkriegen, das ist schon so.
Ja,
aber
ja,
du hast natürlich recht, es wäre sicherlich auch noch in einer anderen Form mehr gegangen.
Genau, man braucht da kein Panel machen jetzt und später, sondern einfach nur, wie gesagt, einfach ein bisschen prominenter platzieren.
Oder überhaupt platzieren,
ja. Oder überhaupt platzieren. Ja. Es war, aber wir sollten gar nicht mit so einem Ding aufhören. Ich wollte es mal ganz kurz loswerden, weil dieses Spiel hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also auch wegen der Amerikaner, fand ich. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Bridges, Edwards, Reeves.
Reeves war offensiv schon auch krass. Also dieses Shotmaking gerade in der ersten Halbzeit, da hatte man ja auch eh das Gefühl, also es war bei ihnen vielleicht nicht so viel aus dem Fluss wie bei den Deutschen, aber die haben ja da auch in jedem Angriff gescored. So.
Ja, eben. Und,
das wirkte teilweise schon auch sehr effortless. Also ich finde, Deutschland war auch nach der Pause, gerade im dritten Viertel, viel besser dann defensiv. Mhm. Da war schon, also gerade dann auch in der ersten Halbzeit gab es ein paar Mal so Szenen irgendwie in Semi-Transition, wo halt dann jemand einfach vergessen hat, den ballführenden Spieler aufzunehmen. So, das darf halt nicht passieren. Und das führt dann auch dazu, dass man irgendwie dass man 60 Punkte kassiert in der Halbzeit. Und hat halt aber auch gesehen, sobald man sich einen Fehler leistet gegen die Amis, wird der halt auch bestraft. Ne?
Ja.
Und ich finde, das haben sie dann gerade im dritten Viertel nochmal echt deutlich besser hinbekommen. Aber ja, insgesamt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das war jetzt kein ganz rund oder völlig perfekt zusammengestelltes Team. Und natürlich haben die so Automatismen, die jetzt Mannschaften wie Deutschland oder auch Serbien, die vorhin ja auch unfassbar schönen Basketball gespielt haben, sowas haben die halt nicht. Aber natürlich war das trotzdem auch eine wahnsinnig gute Mannschaft und die hätten das ja auch gut und gerne gewinnen können. Sie waren nicht weit weg.
Also. Nee, eben. Das, überraschend fand ich übrigens diesen Reeves-Dunk dann so direkt nach dem, was ein Dreier von Obst oder was war, also als es dann ein Vier-Punkt-Spiel war auf einmal.
Ja.
Und der
wo dann halt auch Bonga direkt danach sich das fünfte Foul abgeholt hat, da dachte ich kurz, jetzt geht's doch
Genau. Das war so, Warum? Warum? Das war doch, wie konnte das passieren? Aber es ist ja alles gut gegangen. Nee, aber es war einfach ein wunderschönes Basketballspiel mit einem noch wunderschöneren Ausgang. Und jetzt müssen wir noch irgendwie, haben wir irgendjemanden vergessen? Haben wir irgendjemanden vergessen, den wir jetzt irgendwie nochmal.
Naja, wir sollten wahrscheinlich noch kurz über den MVP des Spiels ein bisschen sprechen. Ich meine, wir haben ihn natürlich schon lobend erwähnt, aber Andy Obst können wir trotzdem noch mal kurz hervorheben. 24 Punkte, 6 Assists, 4 Dreier getroffen, aber auch halt so durch den Drive kreiert, 9 Freiwürfe. Übrigens Jalen Brunson, Memo, nicht Dreierschützen faulen beim Dreier. das ist richtig doof.
Passiert.
Also, vor allem, es war ja dann eigentlich ziemlich offensichtlich, dass Obst ihnen ziemlich wehgetan hat. Und ich glaube schon, dass der auch auf dem Scouting-Report durchaus stand, obwohl der nicht der NBA-Spieler ist oder so. Aber den hatten ja alle Teams auf dem Schirm. Ich bin mir ziemlich sicher, die Amis haben auch gemerkt, der kann werfen, der ist vielleicht nicht unwichtig. Aber dass dann im ersten Viertel er einmal beim Dreier gefoult wird und dann direkt zum Start des dritten Viertels nochmal, da haben wir schon, Jalen, komm, was machst du denn da? Das ist nicht smart.
Nee, ja, Marcus war ja auch nicht dabei.
Eben, hat gefehlt.
Hat gefehlt, in solchen Momenten.
Absolut. Nee, aber also ich finde gerade, was man halt echt nochmal gesehen hat, dass er so krass gewachsen ist in seiner Entscheidungsfindung mit Ball in der Hand und halt auch mit dem Drive, dass er halt auch schon mittlerweile einfach erkennt, wann er selber eine gute Driving Lane zum Korb hat oder wann sich ein Pass bietet. Und ich finde, das war halt so ein, ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, weil das jetzt gegen Kerr war, so Warriors-mäßig. Aber das war so ein Gravity-Spiel einfach von ihm, wo man halt voll gesehen hat, das ist jetzt nicht nur der Wurf selbst, weil er hat 4 Dreier getroffen, das ist natürlich top, aber der hat auch schon mal mehr Dreier getroffen in dem Spiel und das war aber halt einfach nicht nur das. Der hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und das so gut genutzt, das fand ich schon echt sehr, sehr bemerkenswert. Deswegen, absolut überragendes Spiel. Bin mal gespannt, ob der jetzt dann der NBA-Vertrag winkt auf einmal.
Also ich hab's ja schon geschrieben. Kerr packt ihn wahrscheinlich direkt ein und nimmt ihn mit in die Bay.
Wahrscheinlich.
So als so an der Seite von Chris Paul.
Ja.
Könnte leichte Größenprobleme mit sich bringen. So ein
Minimal Backup. Vielleicht, ja.
Aber ne? Sonst. Ja, ich fand's auch immer geil, weil die Amerikaner ja die Closeouts waren natürlich sehr aggressiv, aber wie er das dann halt einfach genutzt hat, dass er halt entweder geschaut hat, kriegt das irgendwie mit einem Fake und dann nochmal so einen Sidestep hin oder geht er zum Ring. Kann er selber abschließen, findet einen offenen Mitspieler, was er auch für Pässe gespielt hat teilweise. Also weißt du, es war jetzt nicht irgendwie der gerade Pass in die Ecke immer, sondern es waren ja schon mal so um die Ecke gedacht sozusagen. Und das war, also ja, war ein unfassbar rundes Offensivspiel von ihm.
Ja.
Und auf einem unfassbar hohen Level. Wie gesagt, vielleicht neuer Schutzpatron für diesen Podcast, ich weiß es nicht. Wir sind ja immer offen, wir nehmen ja immer neue Schutzpatronen auf oder an, weiß nicht, man auf oder an, Schutzpatronen, keine Ahnung, auf jeden Fall, er passt ja ins Beuteschema eigentlich, was
das Schutzpatronen
angeht.
Ja, absolut.
Ne? Müssen wir ihn dann eigentlich Andy Fruit nennen, also quasi umgekehrt, um die, verstehst du, wie ich meine?
Ich glaube, das macht, ja, wahrscheinlich.
Statt Christopher Paulus.
Ja,
ob Hans Mauer, so um die ganze Geschichte umzudrehen.
Ja, bietet sich hier fast zu sehr an, ne?
Ist, ich meine, wir erfinden das Rad damit nicht neu.
Also,
das ist, ich glaube, sein Handle geht auch in die Fruit-Richtung, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja.
Ich habe heute sehr viele Obstkörbe auf Twitter gesehen. Sorry, auf X.
Anderes Thema.
Ja. Ich weiß. Auch so, als das Gefühl noch mehr Aufmerksamkeit bekommt als die deutschen Basketballer.
Ja. Warum auch immer.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja. Ja, jetzt Finale. Du hast die sehr. Ich hab das vorherige Spiel nur ausschnittsweise sehen können, leider. Macht der Kollege Pešić macht dann nochmal auf seine alten Tage Serbien ohne die ersten 10 geführt zum Weltmeister? Oder wie siehst du jetzt?
Könnte sein.
Wie siehst du jetzt die Ausgangsposition? Es ist natürlich, du hast jetzt dieses klassische Hoch.
Ja.
Ich hoffe mal, die Deutschen ereilt jetzt nicht das Schicksal Litauens, das Schitzal. Man könnte es auch Schitzal nennen.
Ja, für Litauen, die werden das wahrscheinlich so nennen.
Ja. Nach dem Sieg gegen die USA. Aber wie schätzt du es jetzt ein? Also was macht die Serben aus und wie schätzt du das Chancenverhältnis auf den ganz großen Erfolg ein?
Ich finde, Serbien hat so ein bisschen was von den Spaniern letztes Jahr bei der EM, aber mit halt noch ein bisschen mehr individueller Qualität, auch mehr Shotmaking. Also ich finde gerade Bogdanovic spielt halt auch ein unfassbares Turnier, war jetzt auch gegen Kanada einfach wieder richtig gut und vor allem sehr kontrolliert. Also hat jetzt nicht übermäßig viel geballert, aber immer wenn es halt dann doch mal schwierig war, durch das exzellente Ball-Movement, was die haben, einen guten Abschluss zu bekommen, dann hat er halt einen Pull-Up-Dreier getroffen oder so. Und also der kann halt super kreieren. Aber das ist, auch wenn da halt sonst einige der großen Namen nicht dabei ist, ist das halt einfach so eine richtig tiefe und durch smarte Truppe. Wir haben jetzt weniger so die krassen Athleten wie die Amis, aber dafür halt mehr Kontinuität. Ich glaube auch eine andere Rollenverteilung und die haben halt auch eine richtige Zehner-Rotation mit Spielern, die irgendwie genau wissen, was sie da tun. Ich habe jetzt gerade seinen Vor-, nee, Alexa Avramovic hat halt Gilgeous Alexander auch besser verteidigt als irgendjemand zuvor in diesem Turnier. Das war individuell auch echt ziemlich beeindruckend. Ich nehme an, der wird ziemlich viel Zeit gegen Dennis Schröder verbringen. Mal schauen, wie das so aussieht. Aber auch, also Stefan Jovic als Playmaker, Nikola Jovic als Shotmaker, der auch groß ist, ist richtig stark. Milutinov so als Wühler unterm Korb, der auch richtig skilled ist richtig gut. Also das ist ein total interessantes Matchup. Ich muss da jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenken, bevor ich sagen kann, wen ich da vorne sehe. Aber das sind schon zwei Teams, die jetzt echt verdammt gut waren. Und ich finde gerade in der K.O.-Runde hat Serbien auch nochmal echt einen Sprung nach vorne gemacht, so in meiner persönlichen Wahrnehmung, weil die hatten ja in der Vorrunde halt so diese Niederlage gegen Italien, wo halt bei Bogdanovic nichts ging. Ich glaube, der hat da einen von 13 getroffen oder so. Also es war so ein bisschen sein Schröder versus Lettland-Spiel. Aber ansonsten, also die waren halt richtig dominant gegen Litauen und haben jetzt auch gegen Kanada, die haben das schon echt kontrolliert, das Spiel. Also die waren echt besser. Oder halt auch ein bisschen der Unterschied zwischen, also sowohl Kanada als auch USA, die sind halt nicht im Fieberbasketball zu Hause. Und Serbien ist es schon. Und Deutschland halt auch mehr. Deswegen ist es ein sehr interessantes Duell, auch wenn ich sagen würde, Deutschland ist so, ist näher an einem NBA-Team als jetzt die Serben. Aber das wird, glaube ich, auch richtig gut. Wird, glaube ich, richtig spannend. Ist halt echt halt schon auch eine Herausforderung, sicherlich, wenn du von so einem krassen emotionalen Hoch dann dich jetzt wieder dann fokussieren musst, aber die haben ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube auch, dass Deutschland einfach auch ein clevereres Team ist als letztes Jahr, wo sie gegen Spanien im Halbfinale halt verloren haben, obwohl es da jetzt auch nicht unbedingt zwingend ein Talentdefizit war, sondern vielleicht eher so ein bisschen Abgewichstheit-Defizit. Das hat Deutschland seitdem, glaube ich, auch nochmal echt dazugelernt.
Ja, und sie haben noch ein bisschen Qualität hinzugewonnen auch, jetzt mit Moritz Wagner und Bonga und so, und das hilft ja auch. Theis ist fitter.
Von daher. Theis ist wirklich, wirklich krass gut bei diesem Turnier.
Ja, also, richtig gut.
Was der defensiv teilweise abräumt und was der dann als Scorer noch auch irgendwie für eine Dimension dann wieder reinbringt. Schon echt sehr, sehr gut. Wir haben es geahnt, weil wir ihn lange vorher im Podcast hatten.
Ja, genau. Wir wussten schon, dass er einer der Protagonisten des Weltmeisters sein wird. Deshalb, ich habe es nicht gejinxt, aber nein. Was ich mir auch dachte, so während dieses USA-Spiels, man hat ja immer so, also klar, mein USA per se grundsätzlich Favorit, du hast immer noch andere Teams, du hast trotz aller Absagen hast du Serbien, du hast die Kanadier gehabt und irgendwie habe ich persönlich mich auch nie so getraut, egal wie gut Deutschland gespielt hat ohne Franz Wagner, so zu sagen, okay, das ist vielleicht, ist das beste Team dieses Turniers? Also weißt du, was einfach so aus Gewohnheit, so aus war Deutschland noch nie das beste Team eines großen Turniers. Und jetzt war ich habe mich jetzt so bei dem Spiel so ein paar Mal ertappt, wo ich mir dachte, vielleicht am Ende sind sie vielleicht so, als sie haben nicht individuell das größte Talent, aber vielleicht sind sie wirklich das beste Team dieses Turniers. Keine Ahnung. Also wir sind.
Ja, ist halt wirklich eine rundere Mannschaft.
Ist eine gewagte These so vorm Finale, ne?
Ja.
Wenn es noch ein anderes Team gibt.
Da lehnt sich der Arbeiter mal wieder ganz weit aus dem Fenster.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber
ja, aber sie sind nicht aus Zufall im Finale. Sie sind da nicht reingestolpert oder so, sondern haben sich das halt echt voll krass erarbeitet und verdient. Und sind, also ich meine, es ist ja auch einfach wirklich eine unglaublich gut zusammengestellte und runde Truppe, die irgendwie alles mitbringt und die halt offensichtlich ja auch echt den richtigen Zusammenhalt haben. Also es gehört ja auch dann immer noch alles dazu.
Absolut. Das kann nämlich dann auch nochmal die letzten paar Prozent freisetzen.
Ne? Ja, ich habe übrigens unseren perfekten Rausschmeißer, weil ich gerade bei X.
Ich bin gespannt, wo der bei der Aussage Geschichte in einem halben Jahr stehen.
Von immer noch. Andreas Obst hier, dem Schutzpatron des Tages. Bester Doping-Test meines Lebens. Nach dem Spiel haben sie ihn pissen lassen. Ich kann es verstehen.
Ja.
Ne? Aber es ist ja nochmal gut hier.
Ja. Chris Secret Stuff getrunken vielleicht oder so, wer weiß. Aber
das war zum Glück ja nur Wasser, deswegen
müssen wir deswegen alles gut machen. Gegangen und deswegen freuen wir uns jetzt auf Sonntag. Oh, sensationell. Sonntag wird gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nach 5 geäxten Faxe wieder.
Das, also, ja, könnte passieren. Ja. Ein Kumpel von mir hat sich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er springt vom Zehner, wenn sie jetzt die USA schlagen. Und naja, sind wir mal gespannt.
Zieh das durch.
Ich werde ihn auf jeden Fall dran erinnern. Ich werde ihn jetzt nicht zwingen, aber ich werde ihn dran erinnern.
Ich hoffe, du musst ihn nicht so oft dran erinnern wie mich an Faxe und Wein. Aber
das hoffe ich ehrlich gesagt auch.
Ja, das wäre gut. War auch ein schöner Ringschluss. Und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt den Freitag, den Samstag. Genießt die Vorfreude aufs WM-Finale. Genießt den Sonntag. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.